Aber man wird sagen, diese Bestimmung klingt sonderbar. Denn was kann der Erbe dafür, wenn er das Vermögen entweder seiner Eltern oder sonstiger reicher Anverwandten staatsgesetzlich rechtlich überkommen hat? Sollte er für sich bei solcher Übereignung den naturgerechten Anteil berechnen, von dem Erbe nur so viel nehmen, als dieser Anteil ausmacht, und dann den anderen Teil an wen immer verschenken? Oder sollte er das ganze Vermögen zwar übernehmen, davon aber nur den ihm gebührenden Naturteil als Eigentum annehmen, den großen Überschuss aber entweder zur Unterstützung dürftig gewordener Faulenzer selbst verwalten oder solchen Überschuss sogleich zum Behufe wohltätiger Anstalten an die Vorsteher eben dieser Anstalten abtreten? Diese Frage ist hier so gut wie eine, der man gewöhnlich entweder keine oder im höchsten Falle eine nur einsilbige Antwort schuldig ist. Sind denn das göttliche Gesetz und das Staatsgesetz oder die göttliche Weisheit und Fürsorge und die weltlich-staatliche Politik und sogenannte Diplomatik eines und dasselbe? Was spricht denn der Herr? Er spricht: Alles, was auf der Welt groß ist, ist vor Gott ein Gräuel. Was Größeres aber gibt es wohl auf der Welt als eine usurpierte Staatsgewalt? Welche von göttlicher Seite aus betrachtet, nimmer nach dem göttlichen Rate, sondern nur nach ihrer weltlichen Staatsklugheit, welche in der Politik und Diplomatie besteht, die Völker unterjocht und ihre Kräfte zur eigenen brasserisch, ausbeuterischen und konsumtiven Wohlfahrt benutzt. Wenn es aber schon greuelhaft und schändlich ist, so irgendein Mensch nur einen, zwei oder drei seiner Brüder hintergeht, um wie viel greuelhafter vor Gott muss es sein, wenn sich Menschen mit aller Gewalt zu krönen und zu salben wissen, um so dann unter solcher Krönung und Salbung ganze Völker zu ihrem eigenen schwelgerischen Vorteile auf alle erdenkliche Art und Weise zu hintergehen, entweder durch die sogenannte Staatsklugheit oder, so sich's mit dieser nicht tun sollte, mit grausamer, offener Gewalt. Ich meine, aus diesem Sätzlein lässt sich ungefähr mit Händen greifen, wie sehr die Rechte der meisten gegenwärtigen Staaten dem Göttlichen gerade entgegenlaufen. Ich meine auch ferner, wenn der Herr zum reichen Jünglinge spricht: Verkaufe alle deine Güter und verteile sie unter die Armen, du aber folge mir nach, so wirst du dir einen Schatz im Himmel bereiten. So wird dieser Ausspruch doch hoffentlich hinreichend sein, um daraus zu ersehen, welche Verteilung der irdisch reiche Mensch, wenn er das Reich Gottes ernten will, mit seinem Reichtum machen sollte. Tut er das nicht, so muss er es sich selbst zuschreiben. Wenn ihn das nämliche Urteil treffen wird, welches der Herr über den traurig gewordenen Jüngling ausgesprochen hat. Dass nämlich ein Kamel leichter durch ein Nadelöhr durchkäme, denn ein solcher Reicher in das Himmelreich, wobei freilich wohl verdächtigermaßen der Umstand zu berücksichtigen ist, dass der Herr hier ein so höchst bedauerndes Urteil über einen Jüngling, also sicher über einen Erben, ausgesprochen hat. Man könnte hier füglich fragen, warum musste denn hier gerade ein reicher Jüngling und warum nicht irgendein schon bejahrter Spekulant auftreten, an dem der Herr sein ewiges Missfallen an allem irdischen Reichtume kundgegeben hätte? Die Antwort liegt ganz nahe. Der Jüngling war noch kein eingefleischter Reichtumsverwalter, sondern er war noch auf dem Punkte, von welchem aus solche Jugend gewöhnlich den irdischen Reichtum noch nicht gehörig zu würdigen versteht. Aus eben dem Grunde konnte er sich dem Herrn wenigstens auf eine kurze Zeit nähern, um von ihm die rechte Weisung und den rechten Gebrauch seines Reichtums zu vernehmen. Erst bei der Erkenntnis des göttlichen Willens fällt er dann vom Herrn ab und kehrt zu seinen Reichtümern heim. Also hatte der Jüngling doch dieses Vorrecht, eben als Jüngling, der noch nicht zurechnungsfähig war, sich dem Herrn zu nahen. Aber der schon eingefleischte, mehr betagte, reiche Wirt, Spekulant und Wucherer stehen als Kamele hinter dem Nadelöhre, durch das sie erst schlüpfen müssten, um gleich dem Jünglinge zum Herrn zu gelangen. Also ist es einem solchen Reichen gar nicht mehr gegönnt und gegeben, gleich dem Jünglinge sich beim Herrn einzufinden. Für diese aber hat der Herr leider ein anderes, sehr zu beachtendes Beispiel angeführt. In der Erzählung vom reichen Prasser. Mehr brauche ich euch nicht zu sagen. Wer von euch aber nur ein wenig denken kann, der wird aus allem dem mit größter Leichtigkeit finden, dass dem Herrn Himmels und aller Welten kein menschliches Laster so greuelhaft verächtlich war, wie der Wucherreichtum und dessen gewöhnliche Folgen. Für kein anderes Laster sehen wir den Herrn über Leben und Tod allerklarst den Abgrund der Hölle erschaulich auftun als gerade bei diesem. Sei es Totschlag, Ehebruch, Hurerei und dergleichen mehr, bei allem dem hat niemand vom Herrn auf der Erde erlebt, dass er ihn darum zur Hölle verdammt hätte. Aber dieses Wucherlaster hat er allenthalben sowohl beim Priesterstande wie auch bei jedem anderen Privatstande auf das Allerdringlichste mit Wort und Tat gezüchtigt. Wer kann gegenüber allen anderen menschlichen Vergehen dem Herrn nachweisen, dass er über einen solchen Sünder seine allmächtige Hand züchtigend erhoben hätte? Aber die Verkäufer und Wechsler und dergleichen mehr Spekuliergesindel mussten sich gefallen lassen von der allmächtigen Hand des Herrn selbst. Mit einem gewundenen Stricke aus dem Tempel geprügelt und gezüchtigt zu werden. Wisset ihr aber, was das sagen will? Dies wahre evangelische Begebnis will nicht mehr und nicht weniger sagen, als dass der Herr im Himmel und in allen Welten der abgesagteste Feind dieses Lasters ist. Bei jedem anderen spricht seine göttliche Liebe von Geduld, Nachsicht und Erbarmen. Aber über dieses Laster spricht sein Zorn und Grimm. Denn hier verrammt er den Zutritt zu ihm. Durch das bekannte Nadelöhr eröffnet er sich den Abgrund der Hölle und zeigt in demselben einen wirklich Verdammten, spricht sich gegenüber den Herrsch- und habsüchtigen Pharisäern also entsetzlich aus, dass er ihnen deutlich zu erkennen gibt, wie der Hure, Ehebrecher, Diebe und noch andere Sünder eher in das Reich Gottes eingehen werden, denn sie. Endlich ergreift er im Tempel sogar eine züchtigende Waffe und treibt schonungslos alle, die wie immer gearteten Spekulanten, hinaus und bezeichnet sie als Mörder des göttlichen Reiches, indem sie den Tempel, der eben das göttliche Reich vorstellt, zu einer Mördergrube gemacht haben. Wir könnten dergleichen Beispiele noch mehrere anführen, aus all denen sich entnehmen ließe, ein wie überaus abgesagter Feind dieses Lasters der Herr ist. Aber wer nur einigermaßen zu denken vermag, dem wird dieses genügen. Bei eben dieser Gelegenheit können wir noch einen kurzen Blick auf unser neuntes Gebot machen, und wir werden aus diesem Blicke ersehen, dass der Herr bei keinem anderen menschlichen Verhältnis, bei keiner anderen selbst verbotenen Gelegenheit und Tätigkeit sogar das Verlangen beschränkt hat, wie eben bei dieser ihm missfälligsten, wucherischen Gelegenheit. Überall verbietet er ausdrücklich nur die Tätigkeit, hier aber schon das Verlangen, weil die Gefahr, welche daraus für den Geist erwächst, zu groß ist. Es zieht den Geist völlig von Gott ab und kehrt ihn gänzlich zur Hölle. Das könnt ihr auch daraus ersehen, dass ein jeder andere Sünder nach einer sündigen Tat eine Reue empfindet, während der reiche Spekulant über eine glücklich gelungene Spekulation hoch aufjubelt und triumphiert. Das ist der rechte Triumph der Hölle. Und der Fürst der Hölle sucht daher die Menschen vorzugsweise auf jede mögliche Art mit Liebe für den Weltreichtum zu erfüllen, weil er wohl weiß, dass sie mit dieser Liebe erfüllt vor dem Herrn am abscheulichsten sind und er sich ihrer darum am wenigsten erbarmt. Mehr brauche ich euch darüber nicht zu sagen. Wohl jedem, der diese Worte tief beherzigen wird, denn sie sind die ewige, unumstößliche, göttliche Wahrheit. Und ihr könnet es über alles für wahr halten und glauben, denn nicht eine Silbe darin ist zu viel. Eher könnt ihr annehmen, dass hier noch bei weitem zu wenig gesagt ist. Solches aber merke sich ein jeder, der Herr wird bei jeder anderen Gelegenheit eher alles Erdenkliche aufbieten, bevor er jemanden wird zugrunde gehen lassen. Aber gegenüber diesem Laster wird er nichts tun, außer den Abgrund der Hölle offen halten, wie er es im Evangelium gezeigt hat. Dieses alles ist gewiss und wahr, und wir haben dadurch den wahren Sinn dieses Gebotes kennengelernt. Und ich sage noch einmal, beherzige ein jeder dies Gesagte wohl. Und nun nichts mehr weiter. Hier ist der 10. Saal, und so treten wir in denselben ein.